ARD Sounds.
Er hat um Hilfe gebeten, aber er hat keine bekommen. Deswegen stimmt es natürlich auch gar nicht, dass er um Hilfe gebeten hätte. Schließlich braucht er ja gar keine Hilfe.
Aber es sei ein guter Test gewesen, sagt Donald Trump jetzt. Ein Test, ob die NATO da sein würde für die USA. War sie nicht. Aber die USA brauchen sie ja auch gar nicht.
NATO is making a very foolish mistake. And I've long said that, you know, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test. Because we don't need them, but they should have been there.
Nach wie vor blockiert der Iran die Meerenge von Hormus und damit gut 20% des weltweiten Öltransports, der da durch muss. Die USA und Israel haben zwar die Marine des Landes weitgehend zerstört, aber die braucht der Iran gar nicht, um Öltanker aufzuhalten. Es reichen kleine Schnellboote, Minen, Drohnen.
Eine Gefahr, die für die große und schwere US Navy nicht beherrschbar ist. Deswegen sollten die NATO-Länder aushelfen. Aber kaum ein Land wollte mitmachen bei der Sicherung dieses Seewegs. Weder die NATO wollte in den Iran-Krieg mit hineingezogen werden, noch die EU.
Ist es also richtig, Trump zu sagen, das ist nicht unser Krieg, wie es Deutschland und im Grunde ganz Europa gemacht hat?
Oder hätte man hier helfen sollen? Weil der Welthandel geht schließlich uns alle was an. Das ist eine unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach.
Ab jetzt übrigens immer in ARD Sounds.
ARD Sounds, yeah. Wir sind Henrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und wir sind außerdem auch seit genau 29 Jahren befreundet. Wir würden einander aber niemals in fremde Kriege verwickeln. Aber wir diskutieren schon immer ziemlich kontrovers aktuelle Themen.
Denn wir sind beide gern gut informiert, nur eben selten einer Meinung. Auch in der Frage, ob es eigentlich eine gute Nachricht ist, dass wir seit neuestem genau herausfinden können, warum wir gar nicht so kreditwürdig sind, wie wir dachten und an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, um den vollständigen Kredit zu bekommen.
Oder ob sich durch die neue Transparenz bei der Schufa im Grunde genau gar nichts ändert, außer das Image der Schufa.
Und wenn ihr diesen Podcast vielleicht nicht zum ersten Mal hört, dann ist das ein gutes Zeichen, dass ihr den ja anscheinend ganz wunderbar findet. Und vielleicht tut ihr uns und euch den Gefallen, zieht kurz das Handy aus der Tasche, gebt uns 5 Sterne und abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App.
Das würde uns sehr freuen.
Solange der Krieg andauert, werden wir uns daran nicht beteiligen, in der Straße von Hormuz etwa mit militärischen Mitteln freie Schifffahrt zu gewährleisten.
Jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Hormuz dans le contexte actuel.
La position del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra.
We will not be drawn into the wider war.
Nein, non. No und no. Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, alles eigentlich traditionelle Alliierte der USA in Europa, alle haben sie Nein gesagt zum Einsatz in der Straße von Hormuz. Das war schon eine ganz schöne Klatsche diese Woche für Trump und seinen Krieg mit Bibi, seinem Bombenbuddy alias Benjamin Netanyahu, Ministerpräsident von Israel.
Ja, und die fanden sich alle schon super, ne? Diese 4 Männer, die wir da gehört haben, wie sie so standhaft die Unterstützung verweigern. Ehrlich gesagt hab ich überlegt, ob das vielleicht dieses Mal gar nicht so eine gute Idee ist, jetzt auf Anstand zu machen. Weil auf offene Handelsrouten sind am Ende wirklich alle angewiesen, die ganze Welt, auch wir, jeder. Und dazu kommt, Trump ist noch 3 Jahre im Amt. Der wird sich rächen irgendwann. Also das ist politisch vielleicht überhaupt nicht klug.
Das ist das, was mir immer auf den Zünder geht dabei. Das ist doch keine persönliche Familienfehde, die man hier hat zwischen den europäischen Führern und Trump. Also wenn es um Trump und seine völlig erratische sogenannte Politik geht, dass da immer sämtliche Prinzipien über Bord gehen und nur noch nach dem Motto gedacht wird, der ist ja noch dran und eine Hand wäscht die andere, ja, wir sollten ihn nicht verärgern.
Ich finde, darum geht es nicht am Ende.
Hier, allein schon wie genervt Trump das vor der Presse erzählt hat am Montag bei einer Pressekonferenz, nachdem Keir Starmer offenbar gesagt hat, er muss das erst mit seinem Team besprechen, wie die Briten jetzt wegen Iran und Hormuz vorgehen wollen. Hör mal.
Prime Minister of UK, United Kingdom yesterday told me, I'm meeting with my team to make a determination. I said, you don't need to meet it with the team. You're the prime minister. You can make your own. Why do you have to meet with your team to find out whether or not you're going to send some minesweepers to us or to send some boats.
Weißt du, allein das, was der da vor sich hinfaselt auf der Pressekonferenz, das sagt doch das, was man, ich meine, sowieso schon immer wusste über Trump. Internationale Regeln, völlig egal. Recht und Gesetz, völlig egal. Und dass Keir Starmer als Premierminister nicht einfach sagt, ja, da machen wir mit, sondern sich mit seinem Team bespricht, das macht den einfach in den Augen von Trump nur zu einem Schwächling. Der hat null Respekt für demokratische Prozesse und deswegen darf man...
Du hast aber hier Atü auf dem Kessel.
Ja, weil
aber es ist doch klar, dass Trump das nicht versteht. Also Trump ist der Boss, fühlt sich wie der Boss und der Boss macht die Ansagen. Das ist sein Verständnis. Und natürlich muss man als sein Gegenüber ihm nicht alle Wünsche einfach erfüllen, aber diese entschiedene Ablehnung, die am Anfang zumindest überall zu hören war, wie wir gerade da in den O-Tönen gehört haben, die ist schon ein bisschen billig, oder? Weil das ist jetzt einfach nur Zufall, dass Europas Wirtschaft gerade nicht ganz so abhängig ist von der Meerenge wie zum Beispiel Japan oder Indien. So, wenn wir die Abhängigkeit noch größer wäre oder vielleicht auch sogar noch größer wird, dann würden wir uns diese Prinzipientreue da überhaupt nicht leisten, die jetzt überall beschworen
wird. Ich finde, da machst du es ja auch ein bisschen zu einfach jetzt, weil diese Haltung, die jetzt da gezeigt wird von Europa, ich finde die stark und das ist ein bisschen mehr als nur gut daherreden. Also Keir Starmer zum Beispiel kriegt zu Hause richtig Druck für seine Haltung, der und seine Labour Party. Und nicht nur von den Ultrarechten von Reform UK, die da gerade die Umfragen anführen in England hier.
No one wants war, but you should stand strong with your allies. And if they ask to use your bases, then you say yes.
Das ist Richard Tice, der ist Stellvertreter von Nigel Farage bei Reform UK. Und so ähnlich sagen das aber eben auch die Tories, also die restliche Opposition und die Liberals auch. Und bei Pedro Sanchez zum Beispiel in Spanien, da läuft es genauso. Also er mit seiner PSOE ist in der Regierung und in Madrid gab es eine Generaldebatte und da war das gefundenes Fressen für die konservative Opposition, diese Haltung von Pedro Sanchez. Also das heißt, man kann damit innenpolitisch nicht immer punkten. Das ist nicht eine Haltung, mit der man jetzt schön dastehen kann. Aber es ist die richtige Position, finde ich. Weil es ist eben nicht der Krieg der Europäer, sondern es ist Trump und Netanyahu, die sich selbst und jetzt, wie man sieht, die ganze Welt mit in den Schlamassel gezogen haben mit dieser Entscheidung. Die müssen jetzt einfach, wenn es um die Straße von Hormuz geht, wenn das so wichtig ist, dann müssen sie jetzt einfach einsehen, dass der Plan, wenn sie überhaupt einen hatten, nicht aufgeht und sie müssen selbst ein Ende finden, die Angriff stoppen, weil dann macht der Iran die Meerenge auch einfach wieder auf.
Ich finde, es ist eine
vernünftige Position, die jetzt endlich mal Europa einnimmt.
Aber ich meine, einfach zu sagen, da in den Schlamassel reingezogen, ganz ehrlich, also es gab nicht so viele Leute, die gesagt haben, dieser Angriff ist grundsätzlich und sowieso falsch, vielleicht ist der völkerrechtswidrig und so weiter. Das war alles Kritik, aber den Regime-Change da, den hätten wir doch schon gerne alle, oder? Also wie die Exil-Iraner gefeiert haben, als Khamenei weg war, der oberste Führer. Und wenn das Regime komplett kollabiert wäre, und wird es ja vielleicht irgendwann auch noch, dann steht der Westen da und applaudiert und freut sich einen Ast. So, weil jeder möchte gerne eine andere Regierung im Iran haben. Und jetzt, wo es nicht nach Plan läuft, will aber keiner was mit diesem militärischen Konflikt oder diesem Krieg zu tun haben. Das passt nicht zusammen. Wir können uns das auch noch mal auf einer anderen Ebene angucken, finde ich. Alle sind abhängig von Öl. Die gesamte Weltwirtschaft ist, also so absurd das immer noch ist, nach wie vor auf Öl aufgebaut. Und durch diese Straße von Hormuz geht nun mal ein Fünftel der Öltransporte. So, Nico Lange hat was dazu gesagt, was ich sehr interessant fand im Morgenmagazin diese Woche. Der ist Sicherheitsexperte von der Münchner Sicherheitskonferenz.
Wir sind sehr stark betroffen. Der freie Handel durch die Straße von Hormuz betrifft uns, betrifft andere Europäer, betrifft die Energiepreise. Und wir können uns doch für unsere eigenen Interessen einsetzen. Das wäre auch ein gutes Zeichen. Und da gibt es auch unterhalb der Schwelle von Mandatspflichtigkeit und Kriegsbeteiligung gibt es ja Möglichkeiten, zumal andere Europäer ja etwas machen.
Ja, so. Aber welche anderen Europäer machen denn was?
Ich glaube, dass er Frankreich meinte, weil Macron hat ja nicht einfach Nein gesagt, sondern hat ja gesagt, im Prinzip helfen wir natürlich, die Straße von Hormuz zu sichern, aber dafür müssten erstmal die Kriegshandlungen eingestellt werden. Aber das war kein Nein.
Das hat Merz ja inzwischen auch so nachformuliert, aber das steht ja gar nicht zur Debatte, dass die Kriegshandlungen jetzt eingestellt werden. Also derzeit macht kein EU-Staat was, soweit ich weiß.
Ja, aber es haben auch nicht alle gleich so reflexhaft gesagt, mit uns hat das nichts zu tun. Also selbst Dänemark, die ja eigentlich, Stichwort Grönland, mit Trump gerade überhaupt nicht grün sind, haben nüchtern abgewägt und es ist ja auch klar, je länger das blockiert ist, desto katastrophaler könnte das für den Welthandel werden. Das wissen alle, das merken irgendwann auch alle. Also wirklich, wir werden das spüren bald. Also was ist denn, wenn das jetzt nicht so schnell besser wird? So, das mit den Gasfeldern, die jetzt da bombardiert werden, so, das kommt ja jetzt auch nochmal neu on top. Das macht die Situation auch nicht entspannter. So, und dann kann man doch sagen, irgendwie müssen ja alle mithelfen, dass das auch in unserem Interesse wieder fließt. Und wenn das passiert, dann sieht die Ablehnung von heute doch, dann machst du dich doch nur noch schwach damit, wenn du dann in 3 Monaten sagst, gut, wir helfen jetzt doch, weil langsam geht uns auch das Öl aus. So. Viel besser wäre das doch gewesen, das so zu machen, wie das diese Woche ein Politikwissenschaftler im ZDF gesagt hat, was ich gesehen habe. Münkler heißt der. Und der meinte, naja, man hätte ja nicht sofort so kategorisch Nein sagen müssen.
Sondern man hätte ihm vielleicht ein konditioniertes Gegenangebot machen können, wenn man sagt, ja, okay, wir haben diese und jene Möglichkeiten. Das dauert aber ein bisschen, bis wir die in die Nähe der Straße von Hormus verlegt haben, diese Schiffe. Aber wir wollen natürlich eine Gegenleistung dafür. Und das könnte darin bestehen, dass es eine Zölle, die er den Europäern aufgedrückt hat, senkt. Oder die könnte darin bestehen, dass er die Ukraine entsprechend unterstützt. Also Vorgänge, die im weiteren Sinn im europäischen Interesse sind.
So hätte man es spielen müssen. Besonnen auf die Faktenlage gucken und dann strategisch und klug Trump gegenüber handeln und dann halt das notwendige Unternehmen, wo sich alle darauf einigen können, dass das jetzt sein muss. Oder anstatt sich ja jetzt dafür feiern zu lassen, dass man mal einmal gesagt hat, nee, nicht mit uns.
Warte mal, lass uns doch mal bitte ganz kurz noch mal auf die Faktenlage dahinter gucken, bitte. Weil die NATO, ne, die hat hier überhaupt gar keine Grundlage zu handeln.
Das ist ein
Verteidigungsbündnis. Und hier muss aber niemand verteidigt werden. So, dann könnte man vielleicht auch noch sagen, ja, unter dem Schirm der Vereinten Nationen kann man irgendwie was machen, aber da gibt es auch gar kein Mandat. Also das ist doch das Problem, dass die beiden, Netanyahu und Trump, sich überhaupt nicht darum gekümmert haben, da mit irgendjemandem darüber zu sprechen und jetzt müssen alle kommen. So, es ist ein Krieg, den die beiden vom Zaun gebrochen haben, jetzt ist schief gegangen. Jetzt brauchen sie wieder zum Aufräumen. So geht das nicht.
Ja, aber die Bundesmarine zum Beispiel könnte sogar aufräumen, weil die nämlich sehr spezialisiert sind im Minen wegräumen. Und solche Einzelaktionen, das dürften sie auch, hat Münkler, der Politikwissenschaftler, auch gesagt im ZDF. Das muss nicht immer gleich NATO sein oder UN-Mandat und Kriegsbeteiligung. Man kann da auch viel niedrigschwelliger schon mal helfen.
Aber das, was im Prinzip die Aufgabe der Europäer gewesen wäre, wäre der Schutz der internationalen Schifffahrt. Und da kann man sagen, das ist eine Abwehr im Prinzip einer völkerrechtswidrigen Handlung des Iran, nämlich diese Straße zu schließen oder aber Schiffe, die sie passieren, anzugreifen.
Warum soll nicht die deutsche Marine da Minen wegräumen und damit all denen helfen, die von dem Handel in der Meerenge stark abhängig sind? Am Ende auch natürlich auch uns selbst. Aber Japan zum Beispiel wäre sehr geholfen. Da muss ja nicht nur auf Trump gucken. Also ich meine, das nützt einem doch später auch, wenn man sich an dieser Stelle auch mal neue Freunde macht.
Klar. Und dann, ich meine, dann steigst du in einen Krieg ein, den überhaupt niemand kontrolliert, über den Donald Trump und Benjamin Netanyahu gesagt haben, ja, dauert halt so lange, wie es dauert. Also gar keine Exit-Strategie, überhaupt gar keine keine Kondition, wo man sagt, ja dann ist das
Kriegsziele klar definiert.
Nicht, weißt du? Ja. Und Trump hat ja sogar gesagt, auf die Frage, woran er es festmacht, wann die Kriegsziele erreicht sind, die er vielleicht irgendwie hat, when I feel it in my bones. Ich spüre das dann schon, hat er gesagt. Also als ob das irgendwen beruhigen würde.
Es ist auf jeden Fall auch keine Lösung, einfach am Spielfeldrand stehen zu bleiben und zuzuschauen, was Bibi und Donald als nächstes anstellen. Was hat China eigentlich mit all dem zu tun?
Keine Ahnung. Ich habe mich bei der Zusammenfassung der Berichte auf USA, Nahost und EU jetzt konzentriert.
Dann solltest du dir vielleicht Weltmacht China noch anhören. Ein Podcast, der sich nur mit China beschäftigt. Wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich.
Ja, gut, das mache ich dann auch mal wieder. Den kenne ich natürlich großartig.
Weltmacht China in der ARD Sounds App. Yeah.
So, Schufa jetzt.
Ja, gerne. Die haben einen neuen Score präsentiert in dieser Woche und haben sich gerühmt, wie transparent und einfacher jetzt alles geworden ist. Dabei bleibt das Grundproblem total bestehen. Wie genau dieser Score, dieser Punktestand zustande kommt, ist immer noch komplett geheim.
Naja, so ganz stimmt das ja nun auch wieder nicht, was du da erzählst. Also da müssen wir gleich noch ein bisschen gerade rütteln.
Natürlich stimmt das.
Warte mal, bevor wir diskutieren, lass mich mal bitte einmal Erklärschrag machen. Ja, ich habe mich nämlich ein bisschen eingelesen.
Dann bitte, Erklärschrag.
Also, die Schufa, die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, die gibt es seit rund 100 Jahren und die ist, und das ist für viele immer wieder überraschend, keine staatliche oder halbstaatliche Institution, sondern es ist ein Unternehmen. Also eine Wirtschaftsauskunftei, so heißt das. Mhm. Eine Firma, dessen Geschäftsmodell es ist, aus einer größtmöglichen Menge an Daten einen Score zu basteln, also ein Punktesystem, der was über deine Kreditwürdigkeit eben aussagen soll.
Die sind nicht nur eine Firma, die sind eine Aktiengesellschaft, gehören zu 90% verschiedenen Banken und Sparkassen und sitzen in Wiesbaden.
Ja, 1000 Leute arbeiten da ungefähr und die sammeln den ganzen Tag Daten von insgesamt 68 Millionen Menschen in Deutschland. Also die Schufa weiß ganz genau, wie viele Kreditkarten du zum Beispiel hast.
Woher die Daten kommen, hast du nicht erklärt.
Naja, die bekommen sie von Unternehmen, von den Banken, aber auch aus Schuldnerverzeichnissen zum Beispiel, von den Amtsgerichten. Also nach eigener Schufa-Aussage machen deutschlandweit 9000 Händler und Institutionen mit.
Also Internetanbieter, Stromanbieter, Sparkassen, Online-Händler, die denen dann Daten geben.
Genau, und aus all diesen Daten machen die dann deinen Schufa-Score, der deinen potenziellen Vertragspartnern, also Vermietern, Mobilfunkanbietern anzeigen soll, ob du wohl würdig bist, ein Geschäft mit denen zu machen.
Das ist doch total krass, wenn du das mal hinterfragst, dass ein einziges Unternehmen mit einem am Ende selbst ausgedachten Algorithmus so eine Macht über dein Leben hat.
Vielleicht erklären wir kurz zu Ende, weil neu ist seit dieser Woche, dass sich die Grundlagen für den Score verändert haben. Also der soll jetzt einfacher sein und auch transparenter, so verspricht es die Schufa. Mhm. Bisher hatten sie nämlich 250 Kriterien, die den Score beeinflussen. Jetzt sind es nur noch 12. Mhm. Unter anderem natürlich, welche Kredite du am Laufen hast da, ob du Mietschulden hast, wie lange du welche Kreditkarten hast und so weiter.
Aber zum Beispiel auch, wie oft du so umgezogen bist in den letzten Jahren. Das finde ich ja völlig schwachsinnig, diese Kategorie, als wenn das was aussagt.
Also 12 Kriterien, für alle gibt es Punkte und dann erreichst du einen Score zwischen 100, wie lieber keinen Kredit geben, bis 999, der perfekte Kunde. Und was sich noch geändert hat, ist, dass du jetzt über die Internetseite und eine App jederzeit deinen eigenen Score einsehen kannst und simulieren kannst, welche Entscheidungen den jetzt wie beeinflussen
würden. Das konnte man bisher auch schon.
Ja, aber das wird trotzdem ganz anders, weil, warte mal, lass es dir von Jenny Bein mal erklären, also aus der ARD Verbraucherredaktion, online nachvollziehen, was den eigenen Score wie beeinflusst.
Das konnte ich auch schon vorher, aber weil das System dahinter so kompliziert war, haben die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher eben nicht verstanden, wie. Und der neue 12-Kriterien-Score soll das jetzt einfacher machen. Ich sehe also direkt, wie es sich ausgewirkt hat, dass ich zum Beispiel letztens eine Rechnung ein bisschen verschlafen habe und erst bei der zweiten Mahnung gezahlt habe. Aber man sieht nicht nur die tatsächlichen Daten, man kann den eigenen Score auch simulieren. Also, wie verändert der sich, wenn ich noch einen zusätzlichen Ratenkredit in Anspruch nehme? Oder was passiert, wenn ich eine von meinen Kreditkarten kündige? Das alles soll den Nutzern helfen, den eigenen Score zum Positiven zu verbessern.
Also Fazit, leichter, nachvollziehbarer Score, die Möglichkeit, den unkompliziert zu checken und zu simulieren, was beeinflusst den. Das ist wirklich eine echte Verbesserung.
Naja, da feiert die Schufa sich ja auch total ab dafür, aber dahinter stecken Gerichtsentscheidungen vom Bundesgerichtshof und auch von verschiedenen EU-Gerichten. Die mussten auch was tun, ne? Also die sind quasi nur ihrer Regulierung zuvorgekommen. Es bleibt dabei, dass die Schufa nicht erklärt, warum sie genau diese Kriterien hat und auch nicht, wie die zusammengefügt werden am Ende zum Score.
Aber das müssen die auch nicht. Also es ist schon auch so ein Geschäftsgeheimnis. Es gab vor rund 10 Jahren sogar ein Gerichtsurteil dazu, dass die das nicht öffentlich machen müssen, weil es eben Geschäftsgeheimnis sei. Also die Datenschutzbehörden, die kennen die Algorithmen, die dürfen reingucken, aber ansonsten bleibt das geheim. Die Schufa sagt, weil man den Score sonst zu leicht manipulieren kann.
Ja, ist ja auch glaubhaft, dass man soll den auch nicht manipulieren können, aber trotzdem, es zählt ja zum Beispiel auch mit rein, ob du einen Kredit pünktlich bedienst. Und wenn du das tust, dann ist dein Score besser, als wenn du gar keinen Kredit hast. Weil dann können sie ja auch gar nicht wissen, ob du pünktlich zahlst. Ja, aber daran sieht man doch, wie absurd das ist. Oder wie oft du die Bank wechselst. Je seltener, desto besser. Immer bei derselben Bank bleiben, ist aber heutzutage ehrlich gesagt eher unklug, weil sich gerade die Neobanken, also die es nur online gibt, mit immer besseren Angeboten, Zinsen auf Tagesgeldkonten und so überbieten. Also es ergibt ökonomisch als Privatmensch überhaupt keinen Sinn, lang bei einer Bank zu bleiben.
Das sind statistische Erfahrungswerte, die die eben haben. Also die machen ja keine Einzelfallprüfungen, können die auch gar nicht. Und das hat ein Experte von Algorithm Watch beim Bayerischen Rundfunk auch echt gut erklärt. Die sammeln alle diese Daten und erstellen sozusagen daraus Risikoprofile. Und die Erfahrungen sagen eben, wer häufiger die Bank wechselt, ist für Geschäftspartner ein größeres Risiko als einer, der immer bei derselben Bank ist. Ich finde das eigentlich ja nachvollziehbar.
Aber es ist möglicherweise ungerecht, weil, wie du sagst, es sagt über den Einzelnen ja nichts.
Naja, deswegen gibt es ja den Score und auch verschiedene Kriterien. Wenn du bei dem einen statistischer Ausreißer bist, meinetwegen, weil du häufiger die Bank wechselst, dann bist du anderswo wieder im Mittel und am Ende passt der Score wieder. Also deine Geschäftspartner, die bekommen ja keine Liste über deine individuellen Daten, was hat er gemacht, sondern die kriegen ja nur die Gesamtzahl, den Score.
Ja, es ist mir ein bisschen zu lapidar, ehrlich gesagt. Wenn wir bedenken, wie wichtig die Schufa bei Entscheidungen ist, die ganze Biografien verändern. Also bekomme ich den Immobilienkredit, bekomme ich die Mietwohnung? Da darf doch nicht sowas passieren, wie Julia Gerhardt zum Beispiel passiert ist. Die habe ich im SWR gesehen. Die arbeitet bei der Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg und hat eines Tages festgestellt, also in ihrem privaten Umfeld, ups, mein Schufa-Score hat sich verschlechtert. Was ist passiert?
Ich habe zum Beispiel mal ein Klassenkonto für die Klasse meiner Tochter eröffnet. Und dann habe ich im Nachgang festgestellt, dass mein Score schlechter geworden ist. Und die Schufa unterstellt ja, dass wenn man ein Girokonto eröffnet, dass man dann auch einen Dispo-Kredit dazu hätte. Das ist eine reine Unterstellung, weil bei dem Klassenkonto war das gar nicht so.
Du eröffnest ein Klassenkonto für dein Kind und dein Score wird schlechter?
Ja.
Einfach so, egal wofür das Konto ist?
Ich sag ja, die handeln nach Statistik, nicht nach Einzelfall. Aber ich meine, anders geht es halt auch nicht.
Und eine Sache auch noch. Junge Leute haben eine kleinere Chance auf einen guten Score als ältere Leute, weil die Jungen noch keine positiven Punkte sammeln konnten. Also woher auch, wenn die gerade erst 18 sind. Aber die Schufa-Auskunft für die erste eigene Wohnung brauchen sie dann trotzdem. Das finde ich unglaublich.
Naja, also dazu hat sich die Schufa auch schon geäußert, habe ich bei Spiegel Online gelesen. Die meinten, dass die allermeisten Menschen zwischen 18 und 25, die bei ihnen gelistet sind, einen Score von mindestens gut haben. Also die fangen nicht ganz unten an und müssen sich hocharbeiten. Das ist also alles nicht so.
Ja, aber sie haben eben auch nicht sehr gut oder hervorragend oder was es da eben noch für bessere Kriterien gibt, obwohl sie noch überhaupt nichts falsch gemacht haben in ihrem wirtschaftlichen Leben.
Naja, ich meine, es ist ein Risikoprofil. Vielleicht bist du als 18-Jähriger mit der ersten eigenen Wohnung und dem ersten eigenen Girokonto und so weiter eben einfach noch nicht so vertrauenswürdig.
Apropos Wohnung, ne? Du bekommst ja zum Beispiel fast 100 Punkte drauf, also besser, wenn du in den letzten Jahren gar nicht umgezogen bist. Und du kriegst 0 Punkte, wenn du innerhalb der vergangenen 7 Monate umgezogen bist. Warum? Was soll das? Also das benachteiligt Leute, die wegen Jobs oft umziehen müssen. Das benachteiligt junge Leute, die gerade das erste Mal umziehen vom Elternhaus in die eigene Wohnung.
Naja. Also es ist, die Süddeutsche hat dazu geschrieben, man muss sich diesen Score eben...
Du alles gelesen hast.
Wenn man so ein bisschen durchblättert, haben sich alle damit beschäftigt. Also man muss sich diesen Score halt eben erst verdienen. Mit immer wieder kreditwürdigen Entscheidungen und dann zeigst du eben, da kann man sich drauf verlassen. Ich meine, die Argumentation ist schon stichhaltig.
Das Problem ist einfach, dass du an dieser Schufa nicht vorbeikommst. Also wenn man einfach einen anderen Dienstleister nehmen könnte, wenn man Auskunft über seine Kreditwürdigkeit nachweisen möchte, okay, dann könnten die auch konkurrieren und sagen, hey, wir sind verbraucherfreundlicher und so weiter, aber kann man ja nicht. Du musst über die Schufa gehen und deren Score.
Naja, es gibt schon auch noch andere sogenannte Auskunftteilen, also so heißt ja deren Geschäft. Du hast zum Beispiel Kreditreform, Boniversum.
Ja, dann geh doch bei der Wohnungssuche mal zum Makler und der sagt dann hier Schufa und du sagst, nee, pass auf, du, ich habe hier eine Auskunft von Kreditreform Boniversum. Dann wird der sagen, von wem hast du da was für eine Auskunft? Also als Privatkunde kommst du doch um die Schufa nicht drum rum. Also klar haben die kein Monopol, das nicht. Aber sie haben eine derart starke Stellung, du wirst kein Leben führen können, indem du nie die Schufa brauchst.
Also es gibt am Ende keine richtige Schufa im falschen Meinung.
Ja, das meine ich.
So. Aber der neue Score, der ist ja schon, jetzt wenn du es mit dem alten Score vergleichst, ist ja schon ein Fortschritt, ist schon eine Verbesserung,
natürlich.
Oder? Das muss man zugeben.
Aber trotzdem würde man sich wünschen, dass das nicht ein Privatunternehmen mit Geheimalgorithmen ist, was darüber entscheidet, ob ich ein Haus kaufen darf. Das ist doch auch
Aber du willst ja jetzt eh kein Haus kaufen. Also du hast doch Besitz von zu viel Material. Das ja, magst du doch gar nicht.
Es geht, hör mal auf, du weißt genau, was ich meine.
Das entscheidet ja auch nicht die Schufa am Ende, das entscheidet die Bank, der Makler, der Verkäufer, wer auch immer. Der Schufa-Score ist ja nur ein Kriterium. Was war sonst noch?
Ich möchte kurz über eine wirklich grauenhafte Sache reden, die ich schon eine Weile verfolge. Also die Geschichte, dass vermeintliche Scharfschützentouristen aus Westeuropa in Sarajevo, im ehemaligen Jugoslawien, in Bosnien, da in den 1990ern, dass die da gegen Geld auf Menschen geschossen haben. Also ich war ja schon in Bosnien, ich habe Freundinnen und Freunde, die aus der Region kommen. Ich beobachte diese Geschichte schon seit ein paar Jahren, seitdem es da die ersten Infos zu gab. Und diese Woche ist in Italien jetzt ein Buch erschienen mit ziemlich umfangreichen Recherchen dazu.
Was, ja, ja, habe ich auch gelesen. Also nicht das Buch, sondern von der Geschichte auf blätter.de. Das ist die Website von der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Mhm. Und das Buch, um das es geht, heißt ja übersetzt Die Wochenendscharfschützen. Ne? Also Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien, wurde ja während des Krieges von 1992 bis 1996 fast 4 Jahre lang belagert.
Genau, ja.
Und man muss sich das wohl so vorstellen, also die Stadt, die liegt in einer Art Kessel.
Ja.
Auf den Bergen rundherum Scharfschützen der bosnisch-serbischen Armee, die systematisch, ja, man muss so sagen, die Leute abknallen, wenn sie die Häuser verlassen.
Ja. Das sind 10.000 Zivilisten, ne, die damals bei der Belagerung gestorben sind, 1.600 Kinder darunter. So, also es war eine der ganz, ganz grausamen Geschichten dieser grausamen Jugoslawienkriege. Und es gab ja, wie gesagt, schon länger so Gerüchte und Stories und erste Recherchen, dass unter den Schützen auf diesen Hügeln auch reiche Europäer waren, die sich das gekauft haben, von der bosnisch-serbischen Armee da auf Menschen zu schießen. Es gab 2022 einen Film dazu, der viel Aufsehen erregt hat, das Thema das erste Mal groß gemacht hat. Und jetzt gibt es eben dieses Buch von Ezio Gavazzini, ein Journalist aus Mailand, der ja nicht nur das Buch geschrieben hat, sondern dann auch Strafanzeige gestellt. Ich habe ihn bei NDR Info gehört.
Ich habe zum ersten Mal in den 90ern davon gehört. Dann kam 2022 der Dokufilm Sarajevo Safari raus. Seitdem habe ich angefangen zu recherchieren. Irgendwann wurde mir klar, dass das, was ich entdeckt hatte, wichtig war. Und ich habe es der Staatsanwaltschaft vorgelegt.
Ja, und die Staatsanwaltschaft in Mailand, die hat ja tatsächlich ein Strafverfahren eingeleitet.
Ja.
Aber was ist jetzt konkret der Verdacht? Also was hat Gavazzini konkret rausgefunden?
Also konkret ist es so, wie er das beschreibt, mindestens 250 Italiener, Franzosen, Belgier, Schweizer und Österreicher sollen über ein Security-Unternehmen in Belgien, die das vermittelt haben, während des Krieges nach Sarajevo gebracht worden sein und haben dort offenbar zwischen 20.000 und 200.000 Euro bezahlt, also für den ganzen Trip, an die bosnisch-serbische Armee. Und dieser Preis soll sich danach gerichtet haben, wen sie dort getötet haben. Da gab es Abstufungen, am teuersten sollen Kinder gewesen sein.
Gott, das war...
Ja, es kann sein, dass auch Deutsche dabei waren, ist noch nicht geklärt. Aber die ganze Geschichte kann keine Legende sein, also sagt Gavazzini, weil er hat diverse Augenzeugen gesprochen, die sagen, dass sie diese Safari-Touristenkiller gesehen hätten, die teilweise beteiligt waren an der Logistik und die heute bereit sind, vor Gericht auch auszusagen. Und das Buch jetzt diese Woche könnte echt der Stein sein, der die Aufklärung der ganzen Geschichte nochmal richtig ins Rollen bringt.
Also da hat man wirklich überhaupt keine Worte dafür, sich einen Wochenendtrip zu kaufen, auf dem man echte Menschen tötet.
Sonst noch was aufgefallen, gelesen, gewundert? Du hast ja sehr viel gelesen diese Woche.
Ja, let's talk about Sondervermögen an der Stelle.
Nein, Sondervermögen ist wirklich langweilig.
Ja, am Ende gar nicht so, weil es gab jetzt gleich 2 Studien dazu, dass, weißt du, dieses Sondervermögen zu großen Teilen gar nicht für das verwendet wird, für das es eigentlich verwendet werden soll.
Also Sondervermögen nochmal kurz, 500 Milliarden Euro, die für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz locker gemacht wurden, noch mit den Stimmen der alten Bundesregierung. Die sollten ordentlich die Wirtschaft ankurbeln und eben den Investitionsstau in Deutschland auflösen.
Und jetzt haben sich das IFO-Institut und das Institut der deutschen Wirtschaft das angeguckt und festgestellt, die allermeisten neuen Schulden, also das IFO spricht von 95%, sind überhaupt nicht für Investitionen ausgegeben worden. Das ist, wenn das alles so stimmt, das ist Wahnsinn.
Sondern wofür wurde das ausgegeben?
Also die Wirtschaftsforscher sagen, mal runtergebrochen, dass damit Löcher in anderen Haushalten gestopft wurden, beziehungsweise dass das Geld hin und her geschoben wurde einfach. Also bei der Tagesschau habe ich so gelesen, dass sowohl dass also einzelne Posten vom Kernhaushalt in das Sondervermögen verschoben wurden. Also Verschiebebahnhof, sagen die Forscher dazu. Also zum Beispiel laufende Betriebskosten von Krankenhäusern über das Sondervermögen zu decken, was ja keine Investition ist, sondern einfach laufende Kosten, die auch sonst bezahlt wurden und werden mussten.
Okay.
Und nun? Und jetzt muss das eigentlich weiter aufgearbeitet werden, weil es sind ja nicht nur die beiden Wirtschaftsforschungsinstitute, sondern auch die Umwelt- und Sozialverbände, die sagen, warte mal, ihr macht ja gar nicht, was ihr angekündigt habt. Sanierung von Schulen, Bahnstrecken, Pflegeeinrichtungen, es ging alles gar nicht voran, aber CDU und SPD, die weisen das jetzt beide von sich und sagen, die Zahlen der Institute, die stimmen so nicht und dass sie einen unkorrekten Haushaltsentwurf als Grundlage genommen hätten. So.
Also du hast recht, das ist ja wirklich mega spannend.
Also jetzt vereinbart kann ich mich alleine, es ist schon wichtig.
Und wer ist das?
Was? Das ist René.
Das René? Also kein Reh.
Das ist ein Hirsch.
Jetzt wird's geiler.
René! So hat die Autobahnpolizei einen Hirsch genannt, der seit über 2 Jahren neben der A7 zwischen Hamburg und Hannover wohnt.
René. Und?
Ja, der wohnt da. Also anscheinend wurde der in einem Waldstück direkt neben der Autobahn geboren. Und jetzt geht er nicht mehr weg, also, sondern er legt da rum und er guckt auf die Autobahn. Und die Autofahrer, die rufen deswegen mehrmals täglich bei der Polizei an.
Und dann nehmen die mit dem Handyrekorder die Schreie da von dem Hirsch auf, oder was?
Das jetzt?
Ja. Nee,
das ist ein Beispielhirsch. Also damit wir zusammen ein bisschen an René denken, den lustigen Autobahnhirsch.
Gut, habe ich gemacht.
Dann tschüss.
Tschüss. Apropos lustige Tiere. Hast du das mitbekommen mit dem Wildschwein, was letzten Freitag in Köpenick ins Einkaufszentrum gelaufen ist?
Schon wieder was mit Einkaufen und Tieren.
Also Wildschwein durch den Haupteingang am helllichten Tag. Riesen-Einkaufszentrum am helllichten Tag durch den Haupteingang rein. Dann gibt es Fotos davon, wie das Wildschwein vor so einem Getränkekühlschrank steht und sich durch den Klamottenladen wühlt, als bräuchte er ein paar neue Unterblenden. Aber es ist natürlich am Ende gar nicht so witzig, weil die den ganzen, die mussten ja das ganze Einkaufszentrum sperren. Weil,
ach echt?
Ja, wer weiß, was denn so mit so einem wild gewordenen Wildschwein. Dann ist Polizei angerückt, Mitarbeiter vom Tierpark sind angerückt und die wollten das Wildschwein mit so einem Blasrohr, ne? Mit Blasrohr und Pfeil betäuben. Es ging aber nicht. Es war zu verwinkelt, es gab Gründe, es war nicht ratsam. Und dann haben die aus Holzpaletten und Latten das ganze Ding gesperrt und haben so einen Fluchttunnel gebaut und das Tier dann so langsam aus dem Einkaufszentrum so rausgedrängt.
Was für eine also, die Tiere sind einfach super.
Ich liebe Tiere.
So, ich muss aber los.
Bis gleich. Bye.